Der Predigtext für den heutigen Sonntag findet sich in Daniel 3, die Verse 8 bis 33. Da kamen einige chaldäische Männer und verklagten die Juden, fingen an und sprachen zum König Nebukadnezar: Der König lebe ewig. Du hast ein Gebot ergehen lassen, dass alle Menschen niederfallen und das goldene Bild anbeten sollten, wenn sie den Schall der Posaunen, Trompeten, Harfen, Zithern, Flöten, Lauten und aller anderen Instrumente hören würden. Wer aber nicht niederfiele und anbetete, sollte in den glühenden Ofen geworfen werden. Nun sind da jüdische Männer, die du über die einzelnen Bezirke im Lande Babel gesetzt hast, nämlich Schadrach, Meschach und Abednego. Die verachten dein Gebot und ehren deinen Gott nicht und beten das goldene Bild nicht an, das du hast aufrichten lassen. Da befahl Nebukadnezar mit Grimm und Zorn, Schadrach, Meschach und Abednego vor ihn zu bringen. Und die Männer wurden vor den König gebracht. Da fing Nebukadnezar an und sprach zu ihnen: Wie, wollt ihr Schadrach, Meschach und Abednego meinen Gott nicht ehren und das goldene Bild nicht anbeten, das ich habe aufrichten lassen? Wohlan, seid bereit. Sobald ihr den Schall der Posaunen, Trompeten, Harfen, Zithern, Flöten, Lauten und aller anderen Instrumente hören werdet, so fallt nieder und betet das Bild an, das ich habe machen lassen. Werdet ihr es aber nicht anbeten, dann sollt ihr sofort in den glühenden Ofen geworfen werden. Lasst sehen, wer der Gott ist, der euch aus meiner Hand erretten könnte. Da fingen an Schadrach, Meschach und Abednego und sprachen zum König Nebukadnezar: Es ist nicht nötig, dass wir dir darauf antworten. Wenn unser Gott, den wir verehren, will, so kann er uns erretten. Aus dem glühenden Ofen und aus deiner Hand, o König, kann er erretten. Und wenn er es nicht tun will, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten wollen. Da wurde Nebukadnezar voll Grimm und der Ausdruck seines Angesichts veränderte sich gegenüber Schadrach, Meschach und Abednego. Und er befahl, man sollte den Ofen 7-mal heißer machen, als man sonst zu tun pflegte. Und er befahl den besten Kriegsleuten, die in seinem Heer waren, Schadrach, Meschach und Abednego zu binden und in den glühenden Ofen zu werfen. Da wurden diese Männer in ihren Mänteln, Hosen, Hüten, in ihrer ganzen Kleidung gebunden und in den glühenden Ofen geworfen. Weil das Gebot des Königs so streng war, schürte man das Feuer im Ofen so sehr, dass die Männer, die Schadrach, Meschach und Abednego hinaufbrachten, von den Feuerflammen getötet wurden. Aber die drei Männer, Schadrach, Meschach und Abednego, fielen hinab in den glühenden Ofen, gebunden wie sie waren. Da entsetzte sich der König Nebukadnezar, fuhr auf und sprach zu seinen Räten: Haben wir nicht drei Männer gebunden in das Feuer werfen lassen? Sie antworteten und sprachen zum König: Ja, König. Er antwortete und sprach: Ich sehe aber 4 Männer frei im Feuer umhergehen und sie sind unversehrt. Und der vierte sieht aus, als wäre er ein Sohn der Götter. Und Nebukadnezar trat vor die Tür des glühenden Ofens und sprach: Schadrach, Meschach und Abednego, ihr Knechte Gottes des Höchsten, tretet heraus und kommt her. Da traten Schadrach, Meschach und Abednego heraus aus dem Feuer. Und die Fürsten, Würdenträger, Statthalter und Räte des Königs kamen zusammen und sahen, dass das Feuer den Leibern dieser Männer nichts hatte anhaben können und ihr Haupthaar nicht versengt und ihre Mäntel nicht versehrt waren. Ja, man konnte keinen Brand an ihnen riechen. Da fing Nebukadnezar an und sprach: Gelobt sei der Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos, der seinen Engel gesandt und seine Knechte errettet hat, die ihm vertraut und des Königs Gebot nicht gehalten haben, sondern ihren Leib preisgaben, denn sie wollten keinen anderen Gott verehren und anbeten als allein ihren Gott. So sei nun dies mein Gebot: Wer unter allen Völkern und Leuten aus so vielen verschiedenen Sprachen den Gott Schadrach, Meschach und Abednegos lästert, der soll in Stücke gehauen und sein Haus zu einem Schutthaufen gemacht werden. Denn es gibt keinen anderen Gott als den, der so erretten kann. Und der König gab Schadrach, Meschach und Abednego große Macht im Lande Babel. König Nebukadnezar allen Völkern, Leuten aus so vielen verschiedenen Sprachen auf der ganzen Erde, viel Friede zuvor. Es gefällt mir, die Zeichen und Wunder zu verkünden, die Gott der Höchste an mir getan hat. Denn seine Zeichen sind groß und seine Wunder sind mächtig und sein Reich ist ein ewiges Reich und seine Herrschaft währet für und für. Zum Gebet und zum anschließenden Lied bitte ich Sie, sich zu erheben. Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Gottesdienst. Danke für jeden Einzelnen, der heute Morgen hier auf Dillahö gekommen ist und für jeden Einzelnen, der an seinem Ort im Livestream mit uns verbunden ist oder diesen Gottesdienst zu einem späteren Zeitpunkt verfolgen wird. Danke für dein Wort, das du uns gibst und für deinen Geist, der es uns aufschließt und uns verbindet. Danke, Vater, dass du zu uns sprichst und wir dich als den allmächtigen Gott, den Schöpfer Himmels und der Erde, jederzeit und überall ansprechen dürfen. Danke, Herr Jesus Christus, dass du als Heiland und Retter der Welt uns im Glauben an dich eine lebendige Hoffnung gegeben hast, für uns persönlich und für eine ganze Welt. Und Vater, du weißt, dass wir in schwierigen, turbulenten Zeiten leben. Danke für dein Durchtragen bis jetzt. Du kennst die Situation eines jeden Einzelnen von uns, zu Hause, in der Familie, in der Schule, in der Ausbildung, am Arbeitsplatz. Du weißt, was uns beschäftigt, was uns freut, was uns traurig macht, was uns belastet. Danke, dass wir wissen dürfen, dass du alles in deiner guten Hand hältst und dass wir dir vertrauen dürfen, so wie es die drei Freunde Daniels getan haben. Und so bitten wir dich, dass du uns heute Morgen ansprichst, dass du uns ermutigst und deinen guten Weg weist. Herr Jesus, allein in dir ist Leben und Wahrheit. Lass uns das immer wieder neu bewusst werden und daran festhalten. Vater, wir danken dir für die vielen Kinder, die du uns anvertraut hast, für die vielen Mitarbeiter, die sich um sie kümmern und ihnen dich und dein Wort nahebringen. Segne sie alle und lass in unseren Kindern schon früh ein Fundament des Glaubens wachsen. Und wir befehlen dir auch unsere Obrigkeit an. Erbarme du dich über sie in allen Beratungen und Entscheidungen, die sie zu treffen haben. Und wir befehlen dir auch unsere Glaubensgeschwister in der Verfolgung an. Tröste und stärke sie, hilf ihnen und hab Dank für das starke Glaubenszeugnis, das von ihnen ausgeht. Und gebrauche uns da, wo du uns hinstellst, Zeugen deiner Liebe zu sein, wo wir Menschen treffen, die fragend sind und die dich noch nicht kennen. Schenke uns das rechte Wort. Und gebrauche die Jesuswoche dazu, Menschen neu zum Glauben zu führen. Hab Dank, dass wir diese Möglichkeit haben dürfen, Menschen zu dir zu rufen. Wirke du. Und so legen wir den Gottesdienst in deine Hände. Sprich durch Rainer Wörz zu uns. Gib ihm Freude, Vollmacht und Kraft. Vater, wir danken dir für deine Gegenwart. Wir loben und preisen deinen Namen. Amen.
In der westlichen Welt wird ja Toleranz heute ganz groß geschrieben. Aber wir alle haben es auch schon erlebt und mitbekommen. Diese große Toleranz hat auch eine ganz andere Seite, ein ganz anderes Gesicht. Und ich habe Ihnen zum Eingang mal einige Mitteilungen mitgebracht, wo dieses andere Gesicht der großen Toleranz zutage tritt. So berichtet ein christliches Magazin: In USA werden gestandene Journalisten und Professoren aus ihren Institutionen geekelt, wenn sie nicht progressiv genug sind. Ein soziales Evangelium, eine neue Religion hat den Glauben ersetzt und kämpft öffentlich aggressiv gegen die großen Sünden der alten weisen Männer. Uneinsichtige werden unbarmherzig verfolgt, stigmatisiert und aus der Kathedrale des öffentlichen Lebens verbannt. Keine Toleranz für die Intoleranten, so wird das dann gern überschrieben. Eine weitere Mitteilung aus IDEA. Da hat sich ein Netzwerk Wissenschaftsfreiheit mit 70 Wissenschaftlern gegründet und sie wehren sich gegen Versuche, die Freiheit von Forschung und Lehre ideologisch einzuschränken. Also diese 70 gehen davon aus, dass das der Fall ist. Und sie wenden sich insbesondere gegen das Phänomen der Cancel Culture, das heißt ein wörtlich übersetzt der Löschkultur. Gemeint ist, dass man Meinungen diskreditiert und Personen insbesondere auch in den sozialen Medien kennzeichnet und auch für das öffentliche Leben praktisch vernichtet. Und dieses Netzwerk Wissenschaftsfreiheit schreibt, Cancel Culture und Political Correctness haben die freie und kontroverse Debatte vielerorts an den Universitäten zum Verschwinden gebracht. Wer nicht mitspielt, muss damit rechnen, diskreditiert zu werden. Als letztes Zeugnis der großen Intoleranz der Toleranten, eine ehemalige Unions-Bundestagsabgeordnete schreibt, im besten Deutschland aller Zeiten sind die Jakobiner der Cancel Culture gerade dabei, alles zu vernichten, was noch wagt, eine eigene Meinung zu äußern. Jüngst veranstalten sie eine regelrechte Hetzjagd. Und wir sind ja jetzt im zweiten Teil von Daniel 3. Und wir haben das letzte Mal, ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern, ist ja schon einige Wochen her gesagt, dass Nebukadnezar, der ja dieses Standbild in der Ebene Dura aufbauen lassen hat, ganz aus Gold und wie verrückt, nachdem er diese tiefe Gotteserfahrung, die uns in Daniel 2 geschildert wird, gemacht hat, fällt ihm nichts Besseres ein, als sozusagen Gott zu konterkarieren, Gottes Gedanken zwar aufzunehmen, indem er das Haupt aus Gold wieder in diesem Standbild spiegelt, aber dann ganz aus Gold und Anbetung fordert. Wo er doch eigentlich gelernt haben hätte müssen, dass es nur einen wahrhaftigen Gott gibt. Ja, aber der Grundgedanke war nicht, dass man nur diesen einen Gott, vielleicht Marduk oder vielleicht war es auch ein Bild von sich selber, das weiß ich nicht. Aber er hat nicht verlangt, dass man nur dieses Standbild anbetet, sondern zusätzlich zu seiner eigenen Religion, seinem eigenen Glauben. Also du kannst glauben und denken, was du willst, große Toleranz. Aber es gibt Mindeststandards in unserem Staat, die hast du auch zu erfüllen. Und dazu gehört eine Art Staatsideologie, Staatsreligion, die auch zu berücksichtigen, zu bejahen, ja, anzubeten ist. Und das ist genau auch die Entwicklung, in die wir hineingehen und in der wir mittendrin stehen. Es ist nicht so, dass die Dinge verboten werden. Es ist nur so, dass man keinen Absolutheitsanspruch mehr äußern darf. Also wenn man sagt, Jesus allein ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, das geht nicht. Denn alle Religionen, alle Ideologien haben einen gewissen Wahrheitsanspruch. Und niemand kann für sich in Anspruch nehmen, die alleinseligende, machende Wahrheit zu haben. Das wird nicht mehr oder zunehmend nicht mehr toleriert. Und jetzt trifft es hier die drei Freunde Daniels, denen man ja nun alles andere als mangelnde Staatsloyalität vorwerfen kann. Das ist ja oft der Witz, dass die Treuesten der Treuen von diesem System dann als erstes aussortiert werden. Also wir haben heute den zweiten Teil, das babylonische Vorbild Nebukadnezars zum antichristlichen Bild des Tieres. Große Toleranz. Ich schaue mir ab und zu US-Reformsynagogen in ihrem Gottesdienst an. Und eins fällt mir auf, ich kann natürlich nicht, wenn die paar Gottesdienste, die ich sehe, das kann natürlich nicht in Anspruch nehmen, repräsentativ zu sein. Aber eins fällt mir sehr stark auf, es ist alles unheimlich positiv, voller Liebe, voller Freundlichkeit, gewinnend, aber es wird überhaupt nichts abgegrenzt. Also es ist alles irgendwie gut. Also wenn ich jetzt sage, wir haben uns alle lieb, ist es zu platt, so wird es nicht gesagt. Aber es wird immer nur Liebe, Humanität, Einheit betont. Gott und wer Gott ist und was Gott für Ecken und Kanten hat, die uns auch herausfordern, das wird so gut wie nicht thematisiert. Und ich denke, in diese Richtung wird es gehen. Und alles andere wird immer mehr abgelehnt werden. Wir haben heute das Thema im Spannungsfeld zwischen Unterordnung und Gott mehr gehorchen. Und ich muss Ihnen wirklich sagen, ich habe mit diesem Thema gekämpft. So klar mir manche Dinge sind, so schwierig sind manche Dinge zu formulieren. Und ich bitte Sie wirklich mit den Ohren des Geistes zu hören, was Gott zu sagen hat und sich nicht an den einzelnen Formulierungen von mir vielleicht zu sehr aufzuhalten. Das war ja zu allen Zeiten ein Spannungsfeld. Zwischen Glaube und dem Treue dem Herrn gegenüber und der von der Schrift gebotenen Unterordnung unter die staatlichen Stellen. Wo ist denn da eigentlich die Grenze? Wo sagt denn eigentlich Gottes Wort, dass wir jetzt auch gegen staatliche Vorschriften, gegen staatliche Regelungen vorgehen dürfen. Das war viele Jahre und Jahrzehnte bei uns jedenfalls kein Thema. In anderen Staaten mag das anders sein. Denn wir müssen sagen, unser Staat seit 1945 und auch mit den Inkrafttreten des Grundgesetzes toleriert und schützt nicht nur die Religionsausübung, auch unsere, sondern er unterstützt sie sogar bis heute aktiv. Also ich mache mal ein Beispiel. Wir als Langensteinbacher Höhe sind zusammen mit vielen anderen freikirchlich organisierten Gemeinden ein gemeinnütziger Verein. Das ist eine staatliche Vergünstigung. Das bedeutet, dass unsere Vereinsziele, also Förderung des Evangeliums und so weiter, was wir da eben als Vereinsziel haben, dass die vom Staat nicht nur anerkannt werden, sondern gefördert werden. Und wie werden sie gefördert? Man lässt sie nicht nur stehen und toleriert sie, sondern wenn sie zum Beispiel eine Spende machen, können sie die von der Steuer absetzen. Ja, also so ist es immer noch, das muss man sagen. Allerdings dreht so langsam der Wind. Aktuell habe ich von einem Seminar in den USA eine Mitteilung bekommen. Da hat der Staat sich noch auf die Seite der Evangelikalen gestellt. Dieser Artikel beginnt mit dem Satz: In den USA befürchten viele Christen zunehmend stärker werdende Einschränkungen der Glaubensfreiheit. Und nun hat das Fuller Seminary, also das ist eine bekannte biblische Ausbildungsstätte, eine konservative Ausbildungsstätte, die wurde von zwei Studenten, ehemaligen Studenten, verklagt. Sie hätten sozusagen mit ihrer sexuellen Orientierung und Identität schweren Schaden genommen durch die Haltung des Fuller Seminars. Und da hat aber das Distriktgericht in Kalifornien noch gesagt, nein, das ist eben eine Einrichtung, die sich auf die Bibel beruft und die dürfen in ihrer eigenen Einrichtung ihre Werte offensiv vertreten und eben auch lehren. Also ich sage mal, das hat das Gericht jetzt nicht gesagt, noch. Aber wenn Sie Ohren haben, die hören und Augen, die sehen, merken Sie, wie ich es bereits angesagt habe, dass der Wind so langsam dreht. Ich dachte mich lausterafe, als ich von einer großen Gemeinde im Raum London hörte, dass sie platzen aus allen Nähten, müssen dringend bauen, wird nicht genehmigt, ist nicht gewünscht. Ein Freund sagte mir, Bauantrag in Berlin für eine Gemeinde, man spürt, dass die Bezirksregierung, muss man sagen, das sind ja fast Großstädte, ein einzelner Bezirk, Neukölln oder Kreuzberg hat ja 400.000, 500.000 Einwohner, die wollen das nicht. So was Evangelikales. Das soll am besten weg. Und da versuchen sie mit allen möglichen Tricks, Steine für die Bauvorhaben in den Weg zu legen. Sie haben alle davon gehört, dass evangelikale Gruppen, die sich auch im universitären Bereich versammelt haben, immer wieder Räume verweigert bekommen, weil sie ja so intolerant wären und weil sie ja eine ewig gestrige Ideologie und Religion vertreten. Also noch einmal zurück zur Frage, wann gilt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen? Das ist ja ein Vers aus einer Rede der Apostel in Apostelgeschichte 5. Und wann gilt, jedermann sei untertan der staatlichen Gewalt, denn es ist keine staatliche Macht außer von Gott. Wo Obrigkeit ist, ist sie von Gott angeordnet, so heißt es in Römer 13. Eigentlich habe ich gedacht, das muss man ja anders formulieren, das ist ja Quatsch. Es geht ja immer um den Gehorsam gegen Gott. Also die Frage, die ich gerade so formuliert habe, müsste eigentlich formuliert werden, wann gehorcht man Gott, indem man der staatlichen Gewalt gehorcht und wann gehorcht man Gott, wenn man ihr nicht mehr gehorcht? Verstehen Sie, es geht immer um Gehorsam gegen Gott, ist ja klar. Ist absolut klar. Die Frage ist nur, wann möchte Gott, dass wir uns unter den Anordnungen beugen, beziehungsweise wo ist da die Grenze? Das ist ein ganz schwieriges Thema und das würde natürlich auch den Sonntagmorgen-Gottesdienst in den Rahmen springen. Ich halte es aber für ein ganz wichtiges Thema, denn ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass ganze Gemeinden an diesen Fragen inzwischen zerbrechen. Dass Älteste frustriert aufgeben, weil sie so massiv unter Beschuss stehen, von allen möglichen Richtungen. Ihr müsstet, ihr solltet, warum macht ihr das, wieso nicht? Manche kann Römer 13 nicht mehr hören. Der kriegt schon die Pusteln und einen Ausschlag, wenn nur Römer 13 genannt wird. Andere haben offensichtlich eine Bibel, da steht nur noch Römer 13. Das ist sehr schwierig. Das ist ein richtiges Tretminenfeld. Es ist wie ein ideologischer Kampf, es ist wie ein Glaubenskampf daraus geworden. Und deswegen, glaube ich, ist es wichtig, dass wir uns einmal auch in diesem Rahmen über dieses Thema unterhalten. Dass wir mal sagen, was sagt die Bibel eigentlich und wie gehen wir eigentlich damit um? Vor allem, wie gehen wir miteinander da um? Die Schwierigkeit fängt schon damit an, ich will jetzt nicht zu tief in Staatsrecht da eingehen, aber dass wir gar keine Obrigkeit mehr im klassischen Sinn haben. Ich kann mich ans erste Semester Staatsrecht, Uni Konstanz erinnert, also ziemlich die ersten Sätze war, Obrigkeit gibt's nicht mehr. Wir haben ja keinen König. Die Bayern wünschen sich ja den Kini zurück. König Ludwig, die schönen Schlösser. Aber ein Sparren hat er schon gehabt, oder? Aber trotzdem, die wünschen sich den König zurück. Und ein Freund von mir, der träumt immer noch vom letzten württembergischen König, ja? König von Württemberg. Wir haben gar keinen König mehr. Wir haben nicht das, was vielleicht im Mittelalter und in Antike noch Obrigkeit darstellt. In unserer Verfassung ist der Souverän das Volk. Wir alle, das Staatsvolk. Jetzt muss ich Ihnen einen kleinen geistigen Sprung zumuten. Wie kann man einem Volk untertan sein? Ganz einfach, unsere Verfassung lehrt eine repräsentative Demokratie, das heißt über den Transmissionsriemen der Parteien, Artikel 19 Grundgesetz, wird der Volkswille sozusagen manifest in den Vertretern, in den Abgeordneten. Das ist eine repräsentative Demokratie. Sie repräsentieren das Volk. So, warum habe ich das gesagt? Weil es auch da wieder ein paar Schlauberger gibt, die sagt, ich bin gar niemands Untertan. Wir haben gar keine Obrigkeit in dem Sinn. Doch in einer repräsentativen Demokratie wird Macht und Amt auf Zeit verliehen. Und das repräsentiert heute unsere Obrigkeit, autorisiert vom Volk. Ob sie mit ihr einverstanden sind oder nicht, spielt zunächst mal gar keine Rolle. Also bitte nicht sagen, in der Demokratie gibt es gar keine Obrigkeit und ich muss auch niemand untertan sein. Das ist nicht wahr. Sie begegnet uns in der Gestalt der Abgeordneten und der Amtsträger, die in diesen verfassungsgemäßen Verfahren eben autorisiert sind. Und theoretisch ist die Frage, wann grenzt denn der Gehorsam gegen die staatlichen Stellen daran, dass man Gott verleugnet? Theoretisch ist es sehr einfach, aber praktisch ist es sehr schwierig. Wir müssen nur in die jüngere deutsche Geschichte gehen, um festzustellen, wie auch wirklich treue Christen sich ganz unterschiedlich positioniert haben. Allein die Geschichte sollte uns lehren, vorsichtig zu sein mit, das ist doch ganz klar. Ich will mal 3, 4 Beispiele nennen, das geht ganz kurz. Es gab Christen, die haben gesagt, ich kann nicht Heil Hitler sagen. Das ist für mich schon antichristlich. Ich weiß von einem Unternehmer, der Menschen verfolgte, versteckt hat, ich glaube auch Juden, der hat dann so schnell immer gesagt, statt Heil Hitler, heilt. Aber er hat es nicht so betont, sondern er hat es so schnell gesagt, dass man es gar nicht gemerkt hat so richtig. Aber er wollte nicht Heil Hitler sagen, ja. Also das war für ihn schon irgendwo eine Grenze. Dann denke ich an einen Bruder im Schwäbischen, man musste ja die Fahne grüßen, die Swastika, das ist ja so ein indisches Runenzeichen eigentlich, das ist ja sehr alt. Man hat gesagt, dieser Fahnengruß allein ist die Anerkenntnis eines antichristlichen Symbols, mache ich nicht. Hat natürlich ganz schöne Konsequenzen erleiden müssen. Derselbe Bruder ist aber dann, als die Bomber eingeflogen sind, nicht in den Bunker geflüchtet, sondern auf dem Balkon gestanden in dieser kleinen Stadt und hat seine Hände ausgebreitet und hat für die Stadt und die Menschen gebetet und hat Gottes Schutz erfleht. Muss man auch sagen. Dann wissen Sie alle um die Probleme, die mit dem Soldateneid und dem Beamteneid, als Hitler dann Führer wurde, also Reichspräsident und Reichskanzler in einer Person, musste ja jeder Beamte, Soldat und so weiter auf ihn vereidigt werden. Auch da haben manche Christen gesagt, who cares, no problem. Viele haben diesen Eid geleistet, auch den Soldateneid, auch Offiziere. Andere haben gesagt, nee, das kann ich nicht. Ich erinnere nochmal an Franz Jägerstätter, der österreichische Bauer, der gesagt hat, nie und nimmer werde ich diesen Eid leisten. Und das hat ihn letztendlich in den 40er Jahren zur Hinrichtung gebracht. Ich kann diesen Eid nicht. Andere haben ihn geleistet. Ich erinnere an die Auseinandersetzung Dietrich Bonhoeffer und andere Christen, die gesagt haben, wir müssen gegen dieses Monster vorgehen. Wir werden schuldig werden, aber es ist die geringere Schuld, wie nichts zu tun. Und andere christliche Offiziere, auch hohe Offiziere, haben gesagt, nein, wir haben einen Eid geleistet und wir können nicht gegen von Gott angeordnete Obrigkeit vorgehen. Also ist, warum habe ich das jetzt gemacht? Das ist ja nicht eine extreme Zeit, aber das zeigt, dass selbst in Verhältnissen, wo wir heute rückblickend retroperspektiv nach 70, 80 Jahren sagen, ja, aber, da war ja alles klar. Nein, selbst da war nicht alles klar. Umso viel mehr müssen wir heute vorsichtig sein. Also der Grundsatz könnte vielleicht sein, dort, wo man zentrale Gebote Gottes übertreten muss oder andere außer Gott anbeten soll, ist die Grenze von Römer 13 überschritten und gilt Apostelgeschichte 5. Gerhard Meyer, den ich sehr schätze, den württembergischen Altbischof, er hat es im Zusammenhang mit Daniel 3 so formuliert: Es gibt Fälle, in denen die Glaubenden wie die drei Freunde den Befehl des Königs übertreten müssen, weil Gottes Gebot Vorrang hat. Die Bibel geht grundsätzlich vom Gehorsam gegenüber dem Staat aus, aber sie sagt, dass Gottes Leute dann den menschlichen Machthabern den Gehorsam verweigern müssen, wenn man ihnen verbietet, Gott zu ehren, Jesus nachzufolgen, Gottes Wort zu achten und andere zu retten. Allerdings müssen sie dann auch die Konsequenzen tragen. Und dann fände ich den Satz, den Gerhard Meyer hier formuliert, wegweisend. Die Verweigerung des Gehorsams kann allerdings niemals auf dem Weg der Revolution, sondern immer nur auf dem Weg des Leidens und Duldens geschehen. Das heißt, er sagt, wir stehen nicht auf, wir organisieren nicht eine Rebellion, wir versuchen nicht Nero vom Thron zu stürzen, sondern dann müssen wir, wenn wir diesen Gehorsam verweigern, eben auch die Konsequenzen tragen, ohne dass wir gewaltmäßig dagegen aufbegehren. Ich habe schon gerade kurz angedeutet, und was viele von Ihnen auch wissen, als Paulus den Römerbrief Mitte der 50er Jahre des ersten nachchristlichen Jahrhunderts geschrieben hat und etwas später Petrus seinen ersten Petrusbrief, er schreibt der 1. Petrus 2,17, ehrt den König. Da muss man wissen, wer 54 bis 68 Cäsar in Rom war. Da war Nero. Also da kann man nicht sagen, ja, der hatte halt so ein idealtypisches Bild. Da war halt ein guter Mann dran. Ich meine, Nero war nicht nur böse, also sehr, vor allem unter Senecas Einfluss, die erste Zeit war noch sogar sehr positiv. Er ist also praktisch zur Bestie geworden. Aber trotzdem, es wird nicht irgendwie eingeschränkt, ja, wenn der euch passt oder wenn der im Großen und Ganzen und so. Ehrt den König, betet, seid untertan der Obrigkeit. Nun, ich möchte diesen Abschnitt damit abschließen, dass ich sage, wir brauchen einander hier. Wir brauchen den Austausch, wir brauchen das gemeinsame Beten und Fragen, wir müssen korrekturbereit sein. Ich habe sehr viel Gespräche mit verschiedenen Gemeindeleitern in den letzten Wochen und Monaten und die haben zum Teil ganz unterschiedliche Standpunkte. Und ich habe den Eindruck, wir sind in einer wichtigen Phase, wie es mit der Gemeinde und ihrer Stellung in der Gesellschaft und des Staates weitergeht. Und dann nutzt nichts, wenn man so apodiktisch und sozusagen mit einer Fundamentalhaltung reingeht und sagt, jeder, der ist schon. Oder wer nicht. Damit macht man eigentlich das, was in der Gesellschaft jetzt auch von dieser Cancel Culture eben, wie ich finde, zu Recht kritisiert wird an Cancel Culture, dass man sagt, jeder, der bestimmte Dinge nicht sieht, ist gleich schon böse. Es wird schon total abqualifiziert. Was? Du trägst eine Maske? Das ist das Zeichen des Antichristen. Du lässt dich impfen? Hast noch nie Offenbarung 13 gelesen? Was? Du gehorchst der Obrigkeit nicht in allem und in jedem kleinsten Stück und bist im vorauseilenden Gehorsam nicht bereit, alles zu tun, gegen Römer 13. Solche Diskussionen bringen uns nichts. Und dann, und das ist vielleicht mir mit das Wichtigste heute Morgen, es wird in der Sache, ja, fast muss ich sagen, leider manchmal gestritten. Und da geht es ums Recht haben. Aber es gibt etwas viel, viel Wichtigeres, das ist, in Liebe einander ertragend und das größere Gemeinsame zu sehen, ohne dass man alles nivelliert. Das ist viel mehr. Manche, die kämpfen so stark für irgendwelche Dinge, da geht's aber unheimlich ums Recht haben und verletzen das viel zentralere Gebot der Liebe, des Verständnisses, der Empathie füreinander. Nichts gegen Klarheit, nichts gegen klare Positionen, aber in Demut und Liebe. Merken wir denn nicht, dass wir dem Teufel auf den Leim gehen, indem wir in einer Sache kämpfen, die viel Größeres zerstört als das, was wir damit erreichen oder nicht erreichen wollen? Das ist doch das Problem. Wenn mir Brüder anrufen unter Tränen und sagen, ich halte es nicht mehr aus, ich schmeiß den ganzen Bettel jetzt hin, was ist das für eine Gemeinde? Wenn ein Drittel einer Gemeinde eine Gemeinde verlässt, weil sie mit dem Kurs der Gemeindeleitung in der Corona-Pandemie nicht einverstanden ist, was ist da los? Wofür kämpfen wir eigentlich? Es ist furchtbar, wie viel Rechthaberei geschieht, wie die Fetzen fliegen. Ich kann es manchmal nicht fassen, wie Brüder und Schwestern miteinander umgehen. Ich habe einen Freund, und der ist mir ein großes Vorbild in vielen Dingen, unter anderem eben auch darin, wie er über andere spricht. Und er hat nun auch ganz schön Druck bei der Arbeit und so weiter bekommen. Und da ist mir immer schon all die Jahre aufgefallen, wie mit welcher Hochachtung er auch von denen spricht, die ihm ganz schön zusetzen. Das sagt eben nicht, das ist der Meier oder der Depp da oder dieser kleine Diktator, sondern er hat immer, das ist der Herr sowieso oder die Frau sowieso. Und das hat mich immer, weil ich bin ein bisschen anders gestrickt, ja. Ich habe auch nichts gegen klare Sprache. Die Bausprache ist oft klarer, also Sprache auf dem Bau und direkter und offener, also manches geschwurfelt dann, aber ich habe diese innere Haltung gespürt. Und es gilt ja immer, dass wir treu für unsere Verantwortungsträger beten. Jetzt sage ich Ihnen mal ein Geheimnis, wir sind ja unter uns. Ich bin ja manchmal schon wieder Opa vorm Fernseher, wenn ich Nachrichten gucke. Da tut's ja Schläge. Da denke ich manchmal, sag mal, geht's noch? Neulich habe ich mich erwischt, da habe ich mich über einen Verantwortungsträger so aufgeregt, dass mir sofort der Gedanke kam, nee, für den kann ich nicht beten. Nee, für den kann ich nicht beten. Ich dachte, das stimmt doch was nicht, Rainer. Das stimmt doch was nicht. Die Schrift sagt, ich soll für ihn vor Gott einstehen oder für sie. Ist ja egal. Von Gott gegebene Macht, Obrigkeit. Und du kannst vor Wallung nicht dafür beten? Einem Funktionsträger, relativ hoch angesiedelt, den habe ich mal persönlich getroffen, also der weiß schon gar nicht mehr, wer ich bin ja kein wichtiger Mensch, aber dem habe ich versprochen, wir beten für sie. Und das ist mir dann später oft so schwer gefallen, weil der hat auch so Entscheidungen getroffen, da hätte ich ihn manchmal, also verstehen Sie, ja? Er sagt, nein. Und da habe ich gemerkt, es stimmt in meiner inneren Haltung etwas. Ich sage mal so, wenn wir treu für unsere Verantwortlichen beten, auf jeder Ebene werden wir auch anders über sie reden und anders sie kritisieren. Man darf sie kritisieren, man darf eine andere Meinung haben, das ist erlaubt, auch in der Gemeinde, ist ja klar. Aber der geistliche Takt, ich bin entsetzt, was hier für Titel ausgesprochen werden. Zu jemandem habe ich mal gesagt, würdest du das diesem Menschen auch ins Gesicht sagen, wenn er vor dir steht? Wirst du dasselbe einem Menschen sagen, wenn Jesus daneben steht? Kann man so mit Menschen umgehen? Also Befehl Gottes. Nicht, wenn du gar nichts mehr weißt, was du tun sollst, dann bet halt auch mal für die Verantwortungsträger. Aber wenn du wirklich gar nichts mehr weißt, dann bet halt auch mal. Nein, vorrangig. Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagen getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben haben. Vorrangig, zuerst, das ist das Wichtigste. nicht festzustellen, was alles schief läuft und alle Welt darüber zu informieren. Ich habe auch den Eindruck, es läuft manches schief, nicht, dass wir uns falsch verstehen. Aber was ist meine Aufgabe als Christ? Was ist unsere Aufgabe als Gemeinde? Ich habe mich gefreut, dass Markus da eben auch dieses Gebet für die Verantwortungsträger aufgenommen hat. Und ich glaube, das ist wichtig, weil hier findet auch ein Kampf in der unsichtbaren Welt statt. Und hier werden Figuren auf dem Schachbrett der Machtposition der Welt geschoben. Dahinter stehen geistliche Mächte. Und niemand kann in diesen Kampf eingreifen, außer die Gemeinde durch ihr Gebet. Da wissen doch zum Teil die Verantwortlichen selbst gar nicht, was so alles dahinter steht. Was glauben wir denn? Deswegen sollen wir doch beten. Wir haben doch eine ganz andere Ebene, einen ganz anderen Zugang. Nun, in Daniel 3 ist die Grenze ganz klar überschritten. Interessant ist ja, dass man fragen kann, wo war denn eigentlich Daniel? Hat Nebukadnezar ihn schonen wollen, hat gewartet, bis der mal nicht in Sicht war auf Dienstreise. Mein Daniel, da weiß ich schon, der macht da sowieso nicht mit, aber den will ich draußen vorlassen. Wir wissen es nicht, jedenfalls die drei Freunde kamen enorm unter Druck. Und das Wunderbare, was Gott ihnen hier schenkt, ist, dass sie weder von der Masse, dem Druck doch einfach mitzumachen, der allgemeinen Stimmung und ihren Gefühlen, noch dem väterlichen Werben Nebukadnezars und seinen Drohungen und der Angst vor dem Sterben, dass sie das nicht gekippt hat. Das ist nicht zu unterschätzen. Das ist nicht zu unterschätzen. Vor so einer Situation bin ich noch nie gestanden. In Rom gab es ja auch Christenverfolgung. Nicht ständig und permanent, sondern oft lokal und erst unter Diokletian dann eigentlich auch reichsweit. Aber oft lief das so ab, man hat alle Bürger einer Stadt oder einer Provinz aufgefordert, dem Kaiser zu opfern. Was heißt, dem Kaiser zu opfern? Da gab es also neben all den anderen Tempeln Religionssynkretismus. Glaub, was du willst, aber Kaiserkult gilt auch. Glaub, was du willst, aber der Antichrist wird auch angebetet. Ja? Das ist die Richtung. So, und da musste man, um die Staatstreue zu zeigen, also in diesen Kaisertempel gehen und in eine glühende Platte oder was, ein paar Körner Weihrauch einwerfen. Und dann bekam man bestätigt, hat dem Kaiser geopfert. Und dann war man frei. Und wenn man das nicht gemacht hat, dann war man Staatsfeind. Mit allem Druck, den der römische Staat unter Umständen auch aufbringen konnte. Und jetzt, was glauben wir, wie groß die Versuchung war, unserer Brüder und Schwestern, Mensch, die paar Körnchen da, das hat doch für mich gar keine Bedeutung. Deswegen soll meine Familie in die Verbannung, meine Frau vielleicht in eins der Bordelle verkauft werden, ich in Bergwerke gehen oder was weiß ich, schrecklichste KZ-ähnliche Vorgänge. Wegen so ein paar Körnchen. Und das gab es dann auch, dass Christen da weich geworden sind. Übrigens auch zum Beispiel die Juden in Spanien, die Maranen, die dann äußerlich sich taufen lassen haben, aber gesagt haben, im Herzen sind wir ja Juden geblieben. Also der Druck ist ungeheuer groß, aber der Herr gibt besondere Gnade. Ich denke da auch, wir wissen nicht, wie das sein wird, wenn wir in so eine Situation kommen, aber Corrie ten Booms Vater hat gesagt, Gott gibt die Kraft nicht im Voraus, sondern dann, wenn wir sie brauchen. Wir werden Gott erleben wie nie zuvor. Der Stephanus, als die Steine flogen, der war schon halb drüben. Der hat nicht geschrien, aua, aua, aua. Also ich weiß nicht, vielleicht hat es auch wirklich wehgetan. Aber der war schon wie drüben. Ich sehe den Herrn stehen zur Rechten der himmlischen Majestät. Von einem Bruder habe ich gelesen, dass er gefoltert wurde und er sagt, ich habe nichts gespürt. Nun gut, gibt auch andere Zeugnisse. Ich sage nur, wir wissen nicht, Gott ist treu, wir können uns auf ihn verlassen und er wird auch dann entsprechende Gnade geben. Also diese ungeheure Furchtlosigkeit, die selbstverständliche Bereitschaft zum Sterben, die königliche Freiheit der drei Freunde bringt erst den König und später dann auch auf seinen Befehl den Ofen zur Weißglut. Die haben den ja nochmal so richtig. Also eins ist mal klar, du stolzer König, wir dienen deinen Göttern nicht. Du kannst machen, was du willst. Polycarp von Smyrna, den ich schon manchmal erwähnt habe, der ja auch den Märtyrertod 86-jährig, das ist das heutige Izmir, Smyrna in dieser Provinzhauptstadt erlitten hat und dem der Statthalter mit wilden Tieren und mit Feuer droht, der sagt sogar ganz gelassen, lass deine Tiere kommen, lass dein Feuer brennen. Und die Antwort der drei Freunde, die bringt den Nebukadnezar ja so richtig auf die Palme. Also eins ist mal klar, du kannst machen, was du willst, deinem Gott dienen wir nicht. Da wird er zornig und lässt den Ofen, ist natürlich Bildsprache, 7-mal mehr anheizen, aber jedenfalls so heiß, dass die Gerichtsknechte, die Soldaten, die sie in den Ofen werfen wollen, selber umkommen. Und dann kommt ja das, was Polykarp auf das Leben danach bezogen hat, als er zum Statthalter sagte, 750 Jahre circa nach dem Geschehen in Babylon, du verhilfst mir nur zu einem besseren Leben. Also wenn du mich tötest, bin ich in der Welt, in der ich sowieso sein will. So Polykarp von Smyrna. Aber du verhilfst mir nur zu einem besseren Leben. Bei den drei Freunden, da ist nochmal anders gegangen. Die haben auch gedacht, die haben natürlich nicht Daniel 3 vorher gelesen, haben gesagt, hahaha, der kann uns ja reinwerfen, wir wissen ja schon, da passiert nichts. Nein, selbstverständlich haben die wahrscheinlich wie in Trance, ich höre zurzeit, man kann ja die Gerichtsprozesse, die Auschwitz-Prozesse, die Frankfurter Auschwitz-Prozesse nachhören. Das ist so erschütternd. Aber und wie die Betroffenen da ja, zum Teil völlig lethargisch dann in die Gaskammern marschiert sind und sonst wenn die Steine. Ist egal. Also man kann sich vorstellen, wie die drei Freunde quasi geistlich wie entrückt schon waren. Die haben das gar nicht mehr richtig mitgekriegt, wie sie da gepackt werden und reingeworfen werden. Aber sie dachten natürlich, jetzt ist aus, aber es geht zu Gott. Dem Gott, der ein Gott der Lebenden ist. Aber du verhilfst uns nur zu einem besseren Leben, sagt Polykarp. Hier wurde es dann ganz anders. Da war plötzlich einer der Göttersöhne, ob es ein Engel war oder der Herr selber, und die kommen lebend wieder raus und werden besonders geehrt vom König. Jetzt hat es aber eine Erweckung gegeben. Gell? Also jetzt wurde ganz Babylon christlich oder jüdisch, müssen wir sagen. Ist doch erstaunlich. Erst deutet Daniel den Traum. Der König ist ganz entzückt, zieht aber irgendwie nicht die richtigen Konsequenzen. Dann werden vor der Staatsspitze drei Männer in ein glühendes Feuer geworfen und verbrennen nicht und kommen lebend wieder raus. Da hätten die doch alle. Gut, Nebukadnezar lobt auch Gott, aber irgendwie hat es immer noch nicht geschnallt. Das ist das Erstaunliche. Also dieses zweite oder dritte Wunder, von dem wir hier auf den ersten Blättern des Danielbuches lesen, das erste war ja auf jeden Fall die Traumdeutung. Manche sagen auch, dass die nach 10 Tagen veganer Kost mit Gemüse so gut ausgesehen haben, wäre ein Wunder. Ja, das sind eher die Freunde des gepflegten Döners. Vegetarier sagen, das ist gar kein Wunder, das ist normal, wenn man sich so ernährt. Ja? Also es ist das dritte oder das zweite Wunder, je nachdem, wie sie die Sache mit dem Gemüse werten. Aber es ist eben ein Wunder. Und jetzt, was ist das Geheimnis von Glaubenden, die lieber sterben, als gegen Gott zu handeln? Das ist ja das maximale Zeugnis. Weil ich erinnere nochmal daran, was wir schon oft gesagt haben, der Götterglaube und Religion und Ideologie, das hat ja damit, jedenfalls in der Antike und auch heute zum Teil damit zu tun, ich diene etwas, damit es mir besser geht. Wenn ich jetzt aber meinen Gott diene und dabei alles verliere, was soll dieser Glaube? Das ist widersinnig. Und das hat die Menschen, die die Verfolgten beobachtet haben, zutiefst erschüttert und bewegt. Das war das Maximale. Die sterben lieber, als ihrem Gott abzusagen oder ihren Gott zu verleugnen oder gegen ihren Gott zu handeln. Das ist das Maximum an Zeugnis. Der lässt sich lieber enterben, als sein Christsein abzuschwören. Paulus hat es später so formuliert, sei es, dass wir leben dem Herrn, sei es, dass wir sterben den Herrn. Seien es nun, dass wir leben, sei es auch, dass wir sterben, wir sind des Herrn. Es ist eigentlich unmöglich, hier zu bestehen. Es ist eine Gnade Gottes und doch fällt es nicht vom Himmel, sondern es ist eine gewachsene Beziehung. Die haben nicht von jetzt auf nachher 2 Meter im Hochsprung bewältigt, sondern die sind sozusagen von Gott über die ersten niederen Hürden gebracht worden und haben Vertrauen gefasst, haben Gott erlebt. Und so kann es am Schluss zu so etwas kommen. Die Beziehung ist gewachsen. Also wie kann ein Landwirt 10 Tonnen Kartoffeln mit einer Fuhre vom Acker bringen? Gar nicht, aber sein Traktor kann's. Stimmt's? Ich weiß nicht, ich habe überlegt, was ein Pferd noch ziehen kann, aber na, sagen wir 20 Tonnen, also wo das Pferd auch scheitert. So, wie kann ein Christ, wie kann ein Glaubender bestehen? Gar nicht, aber der Herr. Und das haben die drei erlebt. Jetzt wollen wir in der Schlussgeraden noch einmal auf die kleine Münze eingehen. Also Sinn ist ja jetzt nicht, dass wir sagen, jetzt bin ich aber derart aufgepusht, jetzt bin ich aber bereit, wo ist der nächste Nebukadnezar? Kim Il-un in Nordkorea, der ist gerade gut genug, der hat ja auch so eine Art KZ-ähnliche, nix wie hin da, ich bin bereit. Das ist ja nicht unser Thema. Die Frage ist ja jetzt die kleine Münze. Und da habe ich mir zwei Konsequenzen zeigen lassen, muss ich schon sagen. Und die erste Konsequenz ist absolut klar. Sind wir doch mal dort mutig, Jesus zu bekennen, wo Gott uns hingestellt hat. Da wird man dann zum Teil schräg angesehen. Ein Tischgebet zu sprechen, allein, nicht gleich im Kollegenkreis, einfach wie alle anderen, Schnitzel ist da und jetzt Messer und Gabel und los geht's. So, was macht denn der noch? Tischgebet. Ich habe in meinem beruflichen Leben oftmals oder mehrfach Christen kennengelernt in Mannheim, in Wiesbaden, allein durch das Tischgebet. Allein, weil entweder ich gebetet habe oder ich habe jemanden gesehen, der auch vor dem Essen gebetet. Es ist ein Zeugnis. Nicht einfach los. Es ist so einfach, aber es ist schwer. Es ist schwer, wenn da alle Kollegen und man so locker im Gespräch ist und plötzlich ist wie eine andere Welt da. Oder ich denke an die Abtreibungsfrage. War auch im Rahmen einer Vorlesung, wir hatten dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts besprochen über wann die einzelnen Indikationen und so weiter. Und ich spürte, da kann ich jetzt nicht schweigen und habe mich vehement ins Zeug gelegt, habe gesagt, da ist ein Mensch und den darf man unter keinen Umständen töten. Und Sie können sich vorstellen, ich war der Einzige im Hörsaal. Da ging eine Diskussion los. Der Professor meinte nachher nur, na, da haben Sie schon. Da haben Sie schon den Salat, ja. Jesus bekennen, zu stehen. Wenn uns etwas trifft, was schwer ist zu sagen, ich weiß auch nicht, wie ich es durchstehen soll, aber ich vertraue meinem Herrn. Vertraue meinem Herrn, mit der Bibel unterm Arm, in den Gottesdienst zu gehen. Also in der kleinen Münze. Und dann aber, und da knüpfe ich noch einmal an das an, was ich bereits ein Stück weit ausgeführt habe, zeigt sich auch die Konsequenz in kleiner Münze daran, wie wir denken, reden, uns verhalten, beten beziehungsweise nicht beten für andere Menschen und insbesondere für Verantwortungsträger. Und da denke ich, müssen wir alle uns einmal kritisch ins Licht Gottes stellen. Man könnte es so formulieren, würde Gott sich über uns freuen oder traurig sein? Was sagt der Gekreuzigte und Auferstandene zu meinem Verhalten? Würde ich vor Jesus auch so reden? Glauben wir wirklich, wir könnten mit politischer und medialer Aktivität die prophezeite Ausreife des Bösen aufhalten? Wenn ja, bleibt immer noch die Frage, ob das generell die Aufgabe der Gemeinde Jesu ist. Für was kämpfen wir hier eigentlich? Es mag sein, dass ein Bruder, der Journalist ist oder in politischer Verantwortung steht, hier andere Aufgaben hat, aber als Gemeinde, als ganze Gemeinde. Ich denke an einen Bruder, der hat mir, er ist ein feiner Kerl, ist auch wirklich ein feiner Bruder, schon Richtung 90. Aber dem liegt eine Sache immer so am Herzen und seit Jahren bombardiert er mich, also positiv jetzt, und will mich bekehren in einer Sache, dass wir bestimmte Dinge tun. Ich sehe das aber einfach nicht. Ich sehe das nicht. Und irgendwann habe ich zu ihm gesagt, hör mal her, XYZ, dann mach doch du das für dich treu im Gehorsam. Warum müssen denn die anderen für dich vorangehen? Und das möchte ich in dieser schwierigen Lage, diese ideologischen Grabenkämpfe, die auch in den Gemeinden ausgebrochen sind, wie oft wird gesagt, ja, ihr müsstet, das müsstet ihr mal auf der La Höhe, das müsstet ihr mal deutlich sagen, das müsstet ihr tun. Warum stehen die Einzelnen dann nicht für sich mal klar hin? Da sind sie aber alle in Deckung. Es ist nicht unsere Aufgabe. Auf der anderen Seite muss man sagen, Fatalismus, also reine Schicksalsergebenheit, ist auch nicht biblisch. Es ist ganz klar, dass wir konkret dort, wo Gott uns hingestellt hat, dem Bösen zu wehren haben. Es ist und bleibt eben ein Spannungsfeld. Aber selbst dort, wo wir den Auftrag haben, Dinge zu benennen, ist nicht jedes Mittel recht. Es ist sehr schlecht, für fleischliche Ziele fleischlich zu kämpfen. Falsches Ziel und falsche Mittel. Das ist sehr schlecht. Reine Rechthaberei. Ich frage mich sowieso bei mancher Auseinandersetzung, um was geht's eigentlich? Geht's da um die Ehre des Herrn oder um was geht's eigentlich? Was ist das Ziel? Fleischliche Ziele mit fleischlichen Mitteln. Das ist die schlechteste Variante. Jetzt kommt aber die Variante, auf die wir leider immer wieder schon reingefallen sind. Das ist richtige geistliche Ziele fleischlich vertreten. Mit Diffamierung, Lästerung, Stimmung machen, hinten herum reden, Rechthaberei, Ausdrücke, herablassend. Ach, so denkt Gott nicht über einen einzigen Menschen. Der hat vor jedem Respekt und billigt ihm Würde zu, wie viel mehr wir. Das steht uns nicht zu. Über Menschen, egal welcher Couleur, egal welcher Meinung, so zu reden und so zu denken. Man kann die Dinge klar beim Namen nennen, aber in Liebe und in Demut, mit viel Gebet. Ich denke immer noch, ich bin gleich am Schluss, an Bischof Dibelius, den wir, Helga, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, den Heiligen Grabe, die Diakonissen da in diesem Kloster, die haben dann, nach dem Krieg waren die Russen da drin und da sah es eben aus wie, also Türen, jahrhundertealte Türen und rausgerissen und auf dem Hof gelegen und so weiter. Und Bischof Dibelius, Bischof von Berlin-Brandenburg nach dem Krieg, der hat gesagt, das sollt ihr bekommen, ihr Diakonieschwestern von Marienschwestern oder was das war, weiß ich nicht. Aber ihr müsst die Russen rausbeten. Ihr müsst die Russen raus. Und ein Jahr später sind die ausgezogen, die Russen. Das war ein Wunder. Der hat nicht gesagt, ihr müsst die Russen rausbomben, rausekeln. Ihr müsst sie rausbeten. Also noch einmal, für was kämpfen wir? Warum? Geht es um Rechthaberei? Echte Besorgnis mit einem barmherzigen Herzen? Geht es wirklich um die Sache Jesu, um seinen Namen, seine Ehre? Mit welchen Waffen kämpfen wir? Was wollen wir eigentlich? Und ich denke, dass der Sinn heute Morgen auch war, dass uns Gott ganz neu ins Licht stellt und sagt, Mensch, wie ist das eigentlich bei mir? Wie sieht mein Gebetsleben aus, mein Reden, mein Handeln, mein Engagement? Und dann kann es Gott sogar schenken, dass eine Entwicklung einsetzt, die am Ende dahin führt, das ist nun wirklich, also die Krone, die Gott schenken kann, wie etwa ein Maximilian Kolbe, der in Auschwitz in Hungerbunker für einen anderen gegangen ist. Ein polnischer Katholik sollte in diesen Todesbunker, wo man zu Tode gehungert wird oder nachher mit der Phenolspritze zu Tode gespritzt wird, gehen. Und er weinte um seine Kinder und um seine Frau. Und Maximilian Kolbe schlug dem Lagerkommandanten Fritsch vor, ob er anstelle des Kameraden in den Hungerbunker gehen darf als Priester. Das wurde genehmigt und er hat dort mit den Leidenden gebetet, hat natürlich auch furchtbar gelitten. Und er hat die 14 Tage überlebt und dann haben sie ihn mit einer Phenolspritze getötet. Er war bereit, das Letzte zu geben, hinzugeben. Und wie gesagt, es fängt an mit einer kleinen Münze, dass wir diesen Weg der Liebe, des priesterlichen Einstehens vor Gott, des Betens, dass wir ein Mose leiden unter den Sünden des Volkes und unter den eigenen Sünden, aber vor Gott einstehen. Vielleicht sagt Gott, komm, wir fangen nochmal neu an in dieser Sache. Heute, wir beten. Wir danken dir, lieber Vater, dass das Licht der Wahrheit, das Licht deines Wortes, das Licht deines Geistes immer wieder in unser Leben fallen möchte. Dass du uns immer wieder herausforderst, dass du uns voranbringen willst, korrigieren möchtest, dass du uns auch aus Liebe manchmal wehtust, damit wir merken, so geht das nicht. Und wir bitten dich, dass wir, je spannungsreicher auch unsere gesellschaftliche Situation wird, dass wir hier umso klarer in Liebe und in Demut und eng an deiner Leine unseren Weg gehen und immer mehr in unserem Herzen haben, deinen Namen zu verherrlichen, deinen Namen zu ehren, für deine Sache einzustehen, für deine Sache zu leiden und zurückzustellen, was uns betrifft, unsere Meinung. Und wir preisen und loben dich, dass wir solch einen wunderbaren Gott haben, der vermag, durchzubringen, durchzutragen, selbst in extremsten Situationen. Nun weißt du um die Leidenden, die Angefochtenen in unserer Mitte. Stärke sie in Sonderheit, der du in den Schwachen mächtig bist. Gepriesen seist du. Amen.